Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem katastrophischen Thema, das uns leider immer wieder trifft. Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg, München, Mannheim und Berlin, das sind die Orte von extremistischen Anschlägen in den letzten 2 Jahren in Deutschland. 15 Menschen sind gestorben, eine Vielzahl wurde verletzt. Über die Taten wird wieder und wieder geredet. Wer denkt aber außer den nächsten Angehörigen noch an die Opfer? Wir wollen das heute tun mit einem Roman, der diesen Menschen, den Toten, den Überlebenden, auch den Tätern gerecht zu werden versucht. Geschrieben hat ihn der Frankfurter Romancier Jan Kostin Wagner. Und mit ihm sind wir gleich verbunden. In dieser Lesart heute seien Sie alle herzlich begrüßt. Nach einem Popkonzert zündet ein islamistischer Selbstmordattentäter eine Bombe. Er stirbt und reißt ein junges Mädchen mit in den Tod. Viele weitere Menschen werden schwer verletzt. Das ist der Ausgangspunkt im Roman Eden, und er nimmt die Tragödien in den Blick, die sich nach einem solchen Anschlag entrollen in der Familie des Opfers und des Täters. Der Autor heißt Jan Kostin Wagner. Er ist bekannt, inzwischen international berühmt geworden für komplexe, psychologisch tiefgehende Kriminalromane. Und wir sind jetzt mit ihm in Frankfurt am Main verbunden, wo er lebt. Guten Morgen, willkommen, Herr Wagner.
Hallo.
Der Popstar in Ihrem Roman, der heißt Ariana de la Vega, und schon dieser Name erinnert an das Attentat, das am 22. Mai 2017 auf ein Konzert von Ariana Grande verübt wurde in Manchester. 22 Menschen wurden da getötet, über 800 verletzt, und in den Todesopfern waren mehrere Kinder. Das ist jetzt 9 Jahre her, 2025 ist Ihr Roman erschienen, aber ich vermute, dass mit dieser Tat es begann in Manchester, in Ihrem Kopf, mit Eden.
Ja, das stimmt vermutlich. Ich glaube, dass da der Keim gelegt wurde. Das ist letztlich sicher die Summe der Anschläge, aber das ist mir besonders in Erinnerung haften geblieben, weil es eben so explizit sich gegen glückliche Menschen richtete, gegen junge glückliche Menschen, die gerade einen ganz besonders schönen Moment erlebt haben. Und Jahre später ist dann daraus letztlich der Roman und sind daraus die Figuren dieses Romans resultiert.
Und dann nennen Sie diesen Roman Eden, das Paradies?
Ja, das ist letztlich in einem Wort die Klammer, die alle Menschen in diesem Roman miteinander verbindet. Eden als diesen Ort des paradiesischen Urzustands erlebt Sophie, die bei diesem Konzert stirbt, am Tag des Konzerts, bei dem Konzert. Eden ist der Ort, den die Eltern Markus und Kerstin wiederfinden möchten nach Sophies Tod. Eden ist letztlich auch der Ort, den der Attentäter zu finden glaubte, als er die Tat beging. Insofern war das Wort, das letztlich alle miteinander über alle Grenzen hinweg verknüpft.
Damit sind wir im Setting Ihres Romans bei der deutschen Familie Stenger mit Vater Markus, Mutter Kerstin, die Teenager-Tochter Sophie. Einzelkind ist ein Sonnenschein, nicht nur der Eltern, sondern auch in ihrer Umgebung, der Schule, der Freunde. Der Vater schenkt Sophie ein Ticket für ein Konzert, diese Ariana La Vega, heißgeliebte Sängerin. Man fährt nach Stuttgart. Sophies Cousine Lotte darf auch mit. Papa lädt das Mädchen vor der Halle ab, setzt sich in ein Restaurant, um sie dann wieder abzuholen. Aber es ist noch jemand gekommen, der Attentäter. Später erfahren wir, wie er heißt. Ayub, erzählen Sie jetzt mal, jetzt Herr Wagner, wer ist denn dieser auch noch blutjunge Mann?
Ja, Ayub ist tatsächlich ein junger Mann, der mehr introvertiert ist, als dass man ihm diese Radikalisierung und diesen Wunsch, diesen Willen, Gewalt auszuüben, angesehen hätte. Und Ayub ist in gewisser Weise das Rätsel, das der Familienvater Markus Stenger zu entschlüsseln versucht, weil er mit seiner humanistischen Prägung das Gefühl hat, er muss begreifen, wer dieser Mann war, um weiterleben zu können. Und diese Sehnsucht teile ich in gewisser Weise als derjenige, der das geschrieben hat. Also Ayub wird schlaglichtartig Teil dieses Bildes, dieses Mosaiks, dieses Romans. Natürlich wird er nicht erklärt, aber was deutlich wird, ist, er ist ein Mensch, er ist kein Monster. Und das ist ja das eigentlich Schlimme, die wichtige Erkenntnis, dass es Menschen sind, die Menschen das Schlimmste antun. Das ist ja die Grundlage jeder Prävention, möglichst zu erkennen, wann Menschen abgleiten. Und im Fall von Ayub ist es so, dass er in seiner Radikalisierung einerseits kenntlich war, andererseits aber eigentlich als jemand galt, der niemandem je etwas antun könnte. Eigentlich ein in sich gekehrter Junge.
Dieser Ayub zündet die Bombe nach dem Konzert. Sophie stirbt. Der Vater Markus erlebt es hautnah mit, weil er praktisch schon vor der Halle steht, inmitten der herausströmenden jungen Menschen. Er leistet dann sogar noch erste Hilfe inmitten des Chaos. Das ist der erste Part des Romans. Und dann heißt es, eine Woche danach. Und dann erleben wir aus immer wechselnden Perspektiven, was sich vollzieht über die erste Zeit direkt nach der Tat, dann immer weiter und was einem dabei so ans Herz geht. Beim Lesen, Herr Wagner, also mir ist es so gegangen, dass man wirklich spürt, dass alle um die ermordete Sophie auch Opfer sind und Opfer bleiben, weil dieser Schmerz nie, nie vergeht. War das der zentrale Punkt für Sie, als Sie den Roman entworfen haben?
Ja, ich denke, das ist der zentrale Punkt. Es wird nicht zu bewältigen sein und umso wichtiger war es mir, trotzdem diesen Weg nachzuzeichnen und der Frage nachzugehen, gelingt dennoch ein Weiterleben mit diesem, was nie zu überwinden sein wird. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Prägung des Romans, die Brücke zu bauen in Zeiten, in denen mir das wichtiger erscheint denn je und zugleich natürlich nicht zu postulieren, dass das gelingen würde, sondern eigentlich den Weg zu beschreiten und auszuloten, wie weit kann man diese Brücke bauen.
Wie haben Sie sich selbst dieses Gefühl dafür erschlossen? Wie haben Sie sich in diesen Stoff hineingedacht? Wir haben uns vorher kurz unterhalten, Herr Wagner, und Sie haben gesagt, Sie haben bewusst verzichtet jetzt auf wirkliche Opfer, also Angehörige von ermordeten Menschen oder Verletzten zuzugehen. Man versteht es instinktiv, weil man denkt, aus Respekt und Anstand und Takt will man nicht irgendwo anklingeln und sagen, ich bin Jost Jan Kostin Wagner, will einen Roman schreiben, erzählen Sie mal, wie es war. Also furchtbar, dieser Gedanke schon. Aber wie haben Sie sich dennoch das erschlossen?
Ich glaube, dass mein Schreiben grundsätzlich so angelegt ist, ohne dass ich genau sagen kann, warum das so ist. Aber ich möchte immer dahin gehen, wo der Nerv sitzt, wo es weh tut. Und das, was mich antreibt, ist, die Frage zu stellen, kann das Leben gewinnen, selbst dann, wenn der Tod und die Zerstörung so dominant erscheint. Und dieser Versuch einer sprachlichen Einfühlung in die Figuren, einer Sprachfindung, ist letztlich die Grundlage meines Schreibens. Und es ist der Weg, den ich beschreiten möchte. Und ich bin selbst sozusagen auf diesem Weg und weiß nicht, wohin er mich führen wird. Aber ich weiß, es ist das, was mich schreiben lässt. Es ist meine Triebfeder. Und insofern kann ich die Erklärung gar nicht liefern. Aber es ist eine sprachliche Einfühlung, über die mein ganzes Schreiben letztlich gelingt oder nicht gelingt.
Ich habe erst letzte Woche im Fernsehen eine richtig gute Reportage gesehen. Anlass war der Jahrestag des Anschlags von Solingen. Da haben überlebende Familienangehörige doch sehr offen erzählt, wie es ihnen geht. Dazu war auch der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Roland Weber, zu hören, ganz integrer Mann, der sagte, wir vergessen sie nicht, die Opfer. Da hat sich für mein Empfinden aber doch Wesentliches getan, auch im Bewusstsein. Es wird erinnert. Hilft das?
Ich glaube, dass das in jedem Fall hilft, der Gesellschaft als Ganzer und vermutlich auch individuell den Menschen, die das Schlimmste erlebt haben, wobei das nur diese Menschen dann im Einzelfall sagen können. Aber ich glaube, dass es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt enorm wichtig ist, diese Erinnerung zu bewahren und diese Empathie, diese differenzierte Betrachtung ist in meinen Augen sowieso der Schlüssel für den gesellschaftlichen Frieden, der uns ja sehr zu entgleiten droht.
Zu den wechselnden Perspektiven in dem Roman gehört eben auch die des Attentäters und seiner Familie. Der Vater Markus begibt sich direkt auf diese Spur. Sie hatten es schon angedeutet, Herr Wagner. Er sucht die Familie auf. Das eskaliert dann auch. Aber grundsätzlich, man versteht natürlich sofort, wie wichtig das ist, auch für Sie und das Buch. Aber davon hört man in der Öffentlichkeit eigentlich so gut wie nie etwas. Was eine solche Tat auch für die Familie der Täter bedeutet. Und aus Ihrem Buch nun, Herr Wagner, meine ich, ja, so eine Antwort herauszuhören, warum das so ist, weil man diese Familien, das Milieu, denn doch auch für schuldig hält, oder?
Das denke ich schon, ja. Deswegen war mir dieser Brückenschlag im Roman so wichtig. Also Markus geht diesen Weg, er möchte eine Versöhnung, vielleicht aber auch eine Konfrontation, er weiß eigentlich gar nicht. Er möchte einfach diesen Kontakt herstellen, diesen vermeintlich Unmöglichen. Er ist regelrecht getrieben davon. Und genau deshalb wollte ich diese Situation herstellen, weil sie vermutlich im gelebten Leben selten eintritt, weil dann doch dieser Brückenschlag für die meisten von uns ein zu weiter ist, ein zu brachialer.
Auch meine Mutter wird nie wieder glücklich sein in ihrem Leben. Das sagt der Bruder des Attentäters, dem Vater Markus, an einer Stelle. Und ich musste sofort an eine kurze, fast versteckte Meldung in einem Online-Nachrichtenfeed denken, als der getötete Attentäter vom Berliner CSD-Anschlag beerdigt wurde. In aller Stille sei das gewesen. 20 Menschen sollen da gewesen sein. Ich habe gerade durch Ihr Buch, Herr Wagner, länger darüber nachgedacht, wie dieses Begräbnis wohl gewesen sein muss für alle, die dabei waren. Haben Sie eigentlich Reaktionen auf Ihren Roman bekommen? Von welchen Seiten eigentlich?
Ich hatte tatsächlich eine Reihe von Reaktionen. Zum Beispiel, ich hatte eine Lesung in Solingen, da habe ich dann mit einer Dame von der Caritas gesprochen, die sowohl die Angehörigen als auch den Täter in gewisser Weise betreut haben oder in Kontakt standen. Und sie hatte mir das gespiegelt auch und hatte viel über das Buch nachgedacht, was ich schön fand. Haben wir recht lange gesprochen. Und insgesamt habe ich bei Lesungen gemerkt, dass es eine starke Verbindung zwischen den Leserinnen und Lesern und mir gibt über das Buch, weil es letztlich eben ein Thema ist, das uns sicher alle ängstigt, das uns aber doch auch im Nerv beschäftigt.
Wie nahe Ihnen selbst das Thema gegangen ist, scheint mir eine Notiz zu verraten in der Danksagung. Da schreiben Sie, dass parallel zum Buch zwei Songwriter-Alben entstanden sind in thematischer Vernetzung, wie Sie das formulieren. Sie sind ja auch professioneller Musiker, Herr Wagner. Was haben Sie hier gestaltet, miteinander verknüpft?
Ja, das ist eigentlich immer so, dass Musik unwillkürlich das Schreiben begleitet und das Schreiben Musik hervorbringt. Das ist für mich auch verwandt. Also in gewisser Weise ist auch die Sprachfindung, Melodiefindung oder Melodiesuche und hoffentlich der Findung. Und genau insofern sind Songs entstanden, die ich dann ausnahmsweise mal auch so zusammengestellt habe, dass sie das Album daraus wurden.
Herr Wagner, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Und Eden, der Roman von Jan Kostin-Wager, ist im Galliani Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße René und ich arbeite hier in Zingst. Und das Buch, was ich mitgebracht habe, ist Rebecca Frank, Stromlinien. Das ist schon eine Weile her, dass ich das entdeckt habe, und zwar auf der Buchmesse letztes Jahr in Leipzig. Und in dem Buch geht es um eine Familie. Es ist ein Familienroman, spielt in den Elbmarschen im Alten Land. Und das ist so ein bisschen, hier wird die Geschichte von eben drei Frauen erzählt oder eigentlich vier Frauen auf verschiedenen Zeitebenen. Ich habe das Buch erst angefangen zu lesen, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann jetzt schon sagen, es ist so für Leute auf jeden Fall geschrieben, die nicht unbedingt gerne Krimis und Thriller lesen, das bin ich auch nicht, aber die so ein bisschen Spannung noch ein bisschen dabei haben wollen zur Familiengeschichte. Und was ich auch sehr, sehr schön finde am Anfang, sind eben sehr detaillierte und sehr schöne Naturbeschreibungen von der Autorin.
Von der Ostsee kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen aus dem Heilbadort Zingst in Mecklenburg-Vorpommern. Und dort liest René Stromlinien derzeit den neuen Roman von Rebecca Frank. Er ist bereits für den Jugendliteraturpreis nominiert. Erschienen ist das Buch bei S. Fischer mit 512 Seiten für 14 Euro im Taschenbuch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und wir folgen jetzt dem Leben einer schon ikonischen Dichterin, Gertrude Stein, im neuen Buch von Deborah Levy, der inzwischen sehr renommierten und allüberall gefeierten britischen Autorin. Ihre Bücher sind ganz verschieden, pendeln so zwischen Essay, Autobiografie, Lyrik, Fiktion, mehrere Romane gleich, waren für den Booker-Preis nominiert. Jetzt folgen wir Deborah Levy nach Frankreich. Mein Jahr in Paris mit Gertrude Stein heißt ihr Buch, das es jetzt auch auf Deutsch gibt. Gelesen hat es unsere Kritikerin Manuela Daniela Reichert. Sie ist im Studio. Guten Tag, Frau Reichert.
Guten Morgen.
In einer amerikanischen Rezension habe ich gelesen, Deborah Levy schreibt kurze und raffinierte Bücher, eins nach dem anderen. Ist das wieder so literarisch ausgefuchstes?
Klingt immer so ein bisschen, ja, eins nach dem anderen. Man könnte ja auch sagen, es ist eine sehr produktive Autorin. Dann klingt das irgendwie sofort ein bisschen besser. Also ihr letztes Buch ist noch nicht so lange her, das stimmt. Da ging es um eine Konzertpianistin, die irgendwie so auf der Suche nach sich selbst ist, könnte man jetzt sagen. Also es sind auch in diesem Buch wieder immer so autobiografisch inspirierte, aber nicht autobiografische Texte. Und das hier ausgefuchst, ja, ist es. Und es ist wieder die Art, wie sie schreibt, nämlich man könnte sagen so meandernd. Also es sind immer Geschichten, die sich aus einer Geschichte ergibt, sich eine nächste und man muss ihr so folgen.
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen komisch Gertrude Stein gesagt, weil ich jetzt gelernt habe irgendwie, dass man nicht Stein sagen soll oder nicht Stein, sondern irgendwie so eine komische Mischform. Wie wollen wir es halten?
Ich sag immer Gertrude Stein.
Aber okay, dann sage ich das auch jetzt. Also, wie nähert sie sich denn dieser Riesin der klassischen Moderne? In den 1920er Jahren war sie so eine der Figuren mit Hemingway, James Joyce, Ezra Pound um sie herum, selbst so eine schillernde Frau.
Dieses tolle Porträt von ihr von Picasso, ne? Darum geht es auch in dem Buch hier. Also sie ist auf den Spuren der großen Kollegin, die eben für die Avantgarde unglaublich wichtig war. Und zwischendurch verliert sie die Spuren dann aber auch immer wieder, weil sie dann sagt, oh, vielleicht sollte ich doch mal lieber Simenon lesen, also irgendwas Unterhaltsames sozusagen. Also einerseits geht sie den Lebensspuren von der Stein nach und andererseits geht es auch um ihr Werk. Also Zarte Knöpfe ist so das berühmteste vielleicht von ihr, 1914 geschrieben. Oder Making of American aus dem Jahr 1925, das kommt vor. Aber es geht auch um das Verhältnis, so autobiografisch, also das Verhältnis zu der Frau von Gertrude Stein, also Alice B. Toklas, über die hat sie ja auch geschrieben. Und was ich auch ganz schön fand, wann war der Moment und warum, als sie sich für einen Bubikopf entschieden hat? Ja, das spielt eine ganz große Rolle, diese Szene, wo Gertrude Stein irgendwie sagt, so jetzt kommen die Haare ab. Wo man auch denkt, ja, das ist auch so ein Moment, wo es in die Moderne geht. Ja, die langen Haare weg und dafür der Bubikopf. Und die Liebesgeschichte zwischen den beiden wird auch ausführlich erzählt. Es gibt ja so diese wirklich, wirklich schöne Mitteilung von Alice B. Toklas, das Liebesleben mit Gertrude Stein sei so gewesen, wie wilde Stiefmütterchen zu pflücken.
Und wie macht sie das so? Flaniert sie dann praktisch so als Erzählerin, als Figur Deborah Levy auch durch dieses Paris, durch diese Zeit?
Ja, und sie tut auch sich schwer damit, also den Spuren der großen Kollegin zu folgen, beziehungsweise sie will ja diesen Essay schreiben, diesen großen Essay. Das gelingt ihr gar nicht, weil sie hat dann zwei Freundinnen, die eine ist wahnsinnig schön und ihr Mann ist irgendwo in Amerika geblieben. Und die andere ist so eine Frau mit vielen, vielen Liebhaberinnen. Das spielt eine große Rolle, deren Privatleben. Also es geht dann auch um die Freundinnen, um das Treffen und vor allen Dingen um einen Kater, der verschwindet. Das spielt eine ganz große Rolle. Man macht sich auf die Suche nach diesem verschwundenen Kater, der irgendwo in Paris geblieben ist. Und da verliert sich dann manchmal die Spur von Gertrude Stein.
Ich habe gelesen, dass auch ein Schneeleopard eher eine Rolle spielt.
Ja,
spielen,
der
oder?
Schneeleopard. Der Schneeleopard ist ganz wichtig, weil nämlich es auch darum geht, zu sagen, wie findet man dann in dem fortgeschrittenen Alter, Deborah Levy ist ja auch nicht mehr jung, Männer, die interessant sind. Und dann gibt's so die Szene, wo sie einen trifft und der hört aber auch nicht zu, ja, der fragt nicht, sondern erzählt eben nur selber und interessiert sich nicht für sie. Und da sagt sie dann eben den wunderbaren Satz, es gibt ganz wenige Männer, die für mich in meinem Alter noch in Frage kommen und die sind ungefähr so selten wie Schneeleoparden und so muss man sie auch behandeln. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Geschichten, die ineinander verschränkt sind und man hat so die Vorstellung davon, wie dieses Jahr in Paris ausgesehen hat für diese Autorin und auch wie und mit welcher Bewunderung sie Gertrude Stein gefolgt ist, aber so richtig den entscheidenden Essay, den schreibt sie dann offenbar nicht.
Also ist dieses Private also das Eigentliche in diesem Buch und der ganze Gertrude Stein-Komplex ist eher Motiv?
Na, ich würde sagen, es steht schon nebeneinander. Also es ist beides sozusagen miteinander oder immer gegeneinander erzählt. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, den Erzählfaden zu behalten. Ja, da hat sie sich vielleicht auch an Gertrude Stein ein bisschen orientiert, die ja auch eben ein Jahrhundert früher durch die Stadt flaniert ist. Es gibt ein schönes Motto, finde ich, in dem neuen Buch von Deborah Levy, wo sie so über ihre Literatur was ganz Grundsätzliches sagt, nämlich Alles Schreiben handelt von Spazierengängern und Geistern oder vielleicht gehen die Geister mit den Schreibenden spazieren. Das finde ich ist irgendwie doch eine schöne Definition über Literatur. Ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, sie war vor 2 Jahren im Literaturhaus hier in Berlin und das kann man sich im Netz angucken. Mhm. Und da hat die eine Leiterin des Literaturhauses nochmal gesagt, wie sie sich gewundert hat, dass so viele junge Frauen da waren. Also sie dachte immer, es sind so Literatur für mittelalte Feministinnen. Nee, ganz viele junge Frauen. Und dieses Buch ist eins, wo man eben einerseits so auf die Moderne gucken kann nochmal, wie hat es eigentlich damals angefangen, welche Leute spielten eine Rolle, wie ist das mit Picasso eigentlich gewesen, wenn sie da jeden Tag hinging und sich hat malen lassen und auf der anderen Seite eben sehr heutige junge und nicht mehr so junge Frauen, die da in Paris durch die Gegend laufen und auf der Suche nach den Schneeleoparden und dem Kater sind.
Danke. Manuela Reichert über Mein Jahr in Paris mit Gertrude Stein. Das Buch von Deborah Levy ist im Aki Verlag erschienen mit 160 Seiten für 24 Euro. Übersetzt hat es Marion Hertle. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen jetzt wieder ein gutes neues Hörbuch vorstellen wollen. Die Träume, die wir hatten, heißt es, produziert nach dem gleichnamigen Buch der Journalistin Christiane Hoffmann. Sie ist studierte Slawistin, war Korrespondentin in Moskau und Teheran, hat für große Zeitungen gearbeitet, dann in der Bundesregierung unter Olaf Scholz. Nach ihrem Bestseller Alles, was wir nicht erinnern, widmet sie sich jetzt im neuen Buch der langen Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs und ihren eigenen gescheiterten Träumen von einem demokratischen Russland. Und der Untertitel, der verrät Spur und Richtung. Meine Freundin, Russland, die Ukraine und ich. Unsere Lesart-Kollegin Elke Schlinsuk hat die Hörfassung verschlungen.
Dies ist ein Buch der Trauer über das, was nicht möglich war. Der Trauer um die Ukraine, um Russland, um meine Freundin, um uns alle. Über das, was wir versäumten, wofür der Mut fehlte.
Ab den ersten Seiten schreibt sich Christiane Hoffmann den Schmerz von der Seele. Über die Trauer um ihre verstorbene Freundin und die Trauer um die Ukraine. In der bewegenden Stimme von Martina Gedeck vorgetragen, spürbar, nahbar.
Über das Unheil, das wir kommen sahen und doch nicht verhindern konnten. Im Osten nicht und nicht im Westen.
Es ist eine unheimliche Parallelität. Die langjährige Freundin nimmt sich das Leben. Am gleichen Tag greifen russische Truppen die Ukraine an. Seither wacht die Autorin jeden Morgen mit einem doppelten Schmerz auf. Der Tod der Freundin ist nicht von Russlands Krieg zu trennen. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Die Suche nach Antworten führt Christiane Hoffmann, 1967 in Hamburg geboren, zurück in die 1980er Jahre, als zwei junge Slawistikstudentinnen im WG-Zimmer mit Tee und Wodka in die Welten von Dostojewski, Tschechow und Anna Achmatowa tauchten.
Damals interessierten sich plötzlich viele für Russland. Mitte der 80er Jahre hatte Gorbatschow Glasnost und Perestroika ausgerufen. Aber meine Freundin und ich studierten nicht deshalb russische Literatur. Wir suchten das andere, das Verborgene und Verbotene. Wir suchten den Rand Europas.
Diese Neugierde trägt die Stimme von Martina Gedeck, unnachahmlich gebrochen. Sie nimmt uns mit nach Leningrad, wo Christiane Hoffmann Ende der 1980er Jahre studiert, die letzten Jahre der Sowjetunion erlebt. Detailtreue Beobachtungen aus einer Zwischenzeit vom Mangel und Schlange stehen. Ihr liebevoller Blick auf die Babuschki, alte, oft zahnlose Frauen mit lebendig blitzenden Augen, die hartnäckig in Endlosschlangen ausharren.
Ich werde Sowjetmensch. Wird irgendwo etwas angeboten, was nicht so leicht zu bekommen ist, kaufe ich sofort eine große Menge und verteile hinterher an die Arbeitskolleginnen. Senf zum Beispiel ist Mangelware. Und als es ihn irgendwo zu kaufen gibt, kaufe ich 15 Gläser.
Dann die 1990er Jahre. Der eiserne Vorhang bröckelt. Im Baltikum hat das Ende der Sowjetunion schon begonnen. Hoffmann ist im entlegenen Tartu in Estland, quasi am Ende der Welt, als in Berlin die Mauer fällt und stößt mit Krimsekt an. Von all diesen Erfahrungen profitiert ihr Buch. Bei all den gegenwärtigen Debatten um den richtigen oder falschen Umgang mit Russland behält sie den ausgewogenen, differenzierten Blick. Statt auf kühne Thesen oder vorschnelle Antworten setzt ihr Buch auf Fragen. An sich selbst, an den Westen und an Putin.
Ich weiß nicht, welche meiner Traurigkeiten größer ist. Über das Leid, das den Ukrainerinnen und Ukrainern angetan wird, oder über die Entwicklung, die Russland genommen hat.
gegen das Verstummen, erst recht gegen die Abstumpfung anzuschreiben, wenn uns die Bilder und Nachrichten vom Ukraine-Krieg erreichen. Dagegen schreibt Christine Hoffmann mit unbändiger Kraft an. Ihre gewagte Engführung von politischer und privater Geschichte funktioniert gerade deshalb, weil uns Martina Gedeck in diesem Hörbuch mit ihrer herantastenden Stimme so behutsam mitnimmt.
Wann hast du dich entschieden? Hätte ich es bis zuletzt noch verhindern können? Und Putin, wann entschloss er sich zum Krieg? Schon Jahre im Voraus? Hätte man es bis zuletzt noch verhindern können?
Die Träume, die wir hatten. Meine Freundin, Russland, die Ukraine und ich. Nach dem Buch von Christiane Hoffmann, das bei C.H. Beck erschienen ist. Die Hörfassung jetzt bei Hörbuch Hamburg mit einer Laufzeit von fast 11 Stunden. Im Download für rund 21 Euro. Jetzt sind wir verbunden mit Berit Glanz. Ich grüße Sie.
Hallo.
Hallo. Wir wollen uns unterhalten, ja, zu einem Thema, das uns natürlich immer brennend interessiert, das Lesen. Was wird wann von wem und wie gelesen? Das ist der Fragenkomplex, dem sich eine Forschergruppe der Universität Basel gestellt hat. 6.400 Menschen sind befragt worden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und jetzt ist ein erstes Paper mit Auswertung veröffentlicht. Und Sie haben es als Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin gelesen, Frau Glanz. Das gelesene Buch heißt es, Lesen und Geschmackspräferenzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist der Titel, der offizielle. Da schwebt so die vielberedete Krise wohl drüber, dass immer weniger Menschen zum Buch greifen. Ist das so?
Also diese Sorge hören wir ja öfter, ne? Dass Leserinnen weniger werden. Das wird seit Jahren diskutiert in der Buchbranche, im Feuilleton. Da haben wir Zahlen zu. Das ist nämlich nicht nur ein Bauchgefühl, sondern es gibt da wirklich ganz, ganz harte Fakten. Der stationäre Buchhandel klagt, Buchkäufe nehmen ab und es wird insgesamt total schwer, mit Literatur Geld zu verdienen. Wir haben hier also Fakten und jetzt haben wir eine neue Studie. Das ist ein Working Paper, das ist wichtig. Also wir kriegen hier erste Einblicke. Peer Review und ausführliche Auswertung kommen aber erst noch. Aber diese Studie schaut nach Lese- und Geschmackspräferenzen. Und das ist natürlich eine neue Ebene für die Debatte.
Was genau sind denn diese ersten Ergebnisse?
Also ich fand spannend, dass die Forschenden sagen, dass der Niedergang, der die ganze Zeit beschworen wird, so nicht nachweisbar sei. Der ist auch nicht zu entkräften, also sie sind da sehr vorsichtig. Sie machen aber eine ganz spannende Trennlinie auf. Es wird nämlich durchaus noch recht viel gelesen, aber es gibt eine ganz harte Linie zwischen denen, die überhaupt noch lesen und denen, die gar nicht mehr zum Buch greifen. Und wir haben von diesen Menschen, die wirklich gar nicht mehr lesen, in einer typischen Woche keine einzige Minute in ihrer Freizeit mit einem Buch beschäftigen, 23%. Das ist natürlich viel, fast ein Viertel der Gesellschaft. Und wir haben auch Zahlen, wann man Vielleserin ist. Das ist ja für Leute immer ganz interessant. Lese ich eigentlich viel. Wenn man mehr als 11 Stunden in der Woche liest, dann gehört man zu den Vielleserinnen. Das ist aber eine kleine Minderheit von 4%. Wir sehen also in diesem Paper, wir haben jetzt Leserinnen und Nichtleserinnen. Das bedeutet, das Lesen insgesamt geht nicht nach unten, sondern wir haben diese Trennung plötzlich.
Und wie entscheidet sich dann aber genau, ob man in die Gruppe der Nichtlesenden oder der Lesenden fällt? Kann man da Vorhersagen treffen, ob beispielsweise ja, junge Menschen weniger lesen als ältere oder umgekehrt?
Das wäre natürlich jetzt immer so die Annahme, die immer so passiert, ne, dass wir die Leserinnen verloren haben, ganz am unteren Ende, also den Nachwuchs. Das ist tatsächlich in dieser Studie ganz anders. Der Anteil der Nichtleserinnen ist mit 17% bei den ganz Jungen am geringsten. Das verweist so ein bisschen vielleicht auf die Idee, dass Lesen auch eine Zeitfrage ist. Ne? Wer hat eigentlich die Muße, sich ein Buch in die Hand zu nehmen? Wir haben auch interessante Daten zu den Jüngeren, die nämlich sehr gerne zum gedruckten Buch greifen. Also die ganzen Klischees, dass die nur Bildschirme wollen und so, die werden hier tatsächlich widerlegt. Andere gängige Annahmen, die wir haben, die bestätigt die Studie. Frauen lesen regelmäßiger und mehr als Männer. 29% der Männer lesen gar nicht. Das sind schon hohe Zahlen. Und wir sehen einen Bruch beim Bildungsstand. Also Menschen mit hoher Bildung lesen mehr und haben einen deutlich geringeren Anteil an den Nichtleserinnen. Also wir haben Lesen immer noch in dieser Studie auf jeden Fall als Merkmal einer Bildungselite.
Nun war das Lesen ja aber auch gerade mit dieser Aufstiegshoffnung verbunden, ne? Nach oben zu kommen. Wer liest, der bildet sich, kommt weiter. Klassischer Bildungsaufstieg. Also bleibt denn von diesem Versprechen demnach überhaupt was übrig?
Also ich fand den Teil der Studie besonders interessant, der sich eben nochmal auf die Rolle des Vorlesens konzentriert. Und dieses Vorlesen ist für eine Lesebiografie entscheidender Faktor. Also wenn man vorgelesen bekommt als Kind, dann liest man als Erwachsener. Das zeigt diese Studie sehr deutlich. Und da sind einige interessante politische Ableitungen draus zu ziehen für die Leseförderung. Das ist brandaktuell, weil die Bundesregierung hat ja das Programm Lesestart gerade eingestellt nach 15 erfolgreichen Jahren. Wir haben also im nächsten Jahr keine 3 Buchgeschenke für Kinder mehr. Aber diese Studie zeigt eigentlich, dass es eine sehr starke Botschaft gibt an Politik. Also wer möchte, dass es Teilhabe durch Bildung gibt, der muss dafür sorgen, dass Eltern Zeit und Möglichkeiten bekommen, ihren Kindern vorzulesen.
Wenn es um ganz junge Menschen und ihren Zugang zur Welt der Bücher geht, da kommt man ganz aktuell an einem Phänomen kaum vorbei. BookTok und die Rolle von der Buchkultur in den sozialen Medien eben. Ich meine, BookTok, TikTok-Trends, Buchtrends finden sich immer wieder auf den Bestsellerlisten und viele Leserinnen feiern dort ihre Lieblingsbücher. Wird das auch in den Blick genommen?
Also in diesem Working Paper selbst steht, dass Social Media wahrscheinlich gar keine empirische Basis hat. Da steht, dass nur 7% der Leserinnen soziale Medien überhaupt verwenden, um sich über Bücher zu unterhalten. Wenn sie sich über Bücher unterhalten wollen, dann geht es vor allem darum, sich mit Freundinnen oder Familie auszutauschen. Ich bin hier ein bisschen an der Befragungsstruktur hängen geblieben, weil die Frage nach dem Austausch, die blendet aus, dass Leute in Social Media natürlich auch sehr viel passiv rezipieren. Und wir sehen Verkaufsphänomene, wir sehen Hypes und wir sehen auch schiere Aufrufzahlen. BookTok hat klassische Literatursendungen überholt. Das ist ein Verkaufsfaktor. Aber es ist natürlich logisch, dass die Leute das nicht markieren als Ort, wo sie sich über Bücher austauschen, weil sie ja einfach das passiv rezipieren. Also die sozusagen die Ableitung des Papers, dass das eine Nische ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt.
Wurden denn auch Leute befragt, was sie am liebsten aufschlagen? Welche Bücher zu welchen Büchern sie am liebsten greifen?
Ja, das wurden sie und das ist auch ganz interessant und ein bisschen nicht so überraschend, Krimi und Thriller, der klare Gewinner bei allen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, aber toll, interessant, bei den Jungen 18 bis 29 führen Liebesromane mit 36% vor Krimis und Thriller, das ist spannend und wir sehen, dass viele Leserinnen wollen wirklich gerne richtig gut unterhalten werden und man sieht auch, und das ist vielleicht für die Literatur interessant, gar nicht mal so viele Leserinnen interessieren sich für sowas wie formale Komplexität, schöne Sprache, das sind nicht die wichtigsten Kriterien für ein gutes Buch, sondern wirklich Unterhaltung und Spannung.
Und das Ansehen des Buches, hat das gelitten? Nö, ne?
Nee, das Ansehen des Buches ist hoch. Das ist eigentlich auch ein schönes Resultat. Wir müssen jetzt halt so ein paar Ableitungen daraus ziehen. Das Buch ist ein wichtiges Kulturgut, das sehen auch die meisten so. Aber bloß weil man was als ein wichtiges Kulturgut sieht, heißt es ja nicht, dass man es aktiv aufschlägt. Ne? Also das Buch darf nicht zum Museum werden, wo wir uns alle einig sind, das ist wichtig, aber keiner liest. Das ist vielleicht so eine Ableitung, die man daraus machen kann.
Die aktuelle Studie der Universität Basel zum Leseverhalten. Erste Ergebnisse sind veröffentlicht und Berit Klanz hat sie uns vorgestellt. Das gesamte Paper, das ist im Netz veröffentlicht. Adresse ist ein bisschen kompliziert. Geben Sie einfach das gelesene Buch und Basel ein, dann finden Sie es ganz schnell.